Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler.
Irit, du hast mir ja eine Studie weitergeleitet zum Mund-Nasen-Schutz in der Pandemie. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also aus statistischer Sicht kann man ja nur sagen, voll am Ziel vorbeigeschossen. Oder wie siehst du das?
Absolut. Deswegen habe ich sie dir geschickt, weil ich meine, wir schicken uns ja gerne, ehrlich gesagt, Studien, die wir völlig absurd finden. Und vor allem, was für mich so schwierig ist, ist, dass ich jetzt in meiner Bubble, wie man es so schön nennt, in der Community Menschen hinstellen und sagen, aufgrund dieser Studie muss man sagen, dass Mund-Nasen-Schutz genauso gut ist wie FFP2-Masken. Und wenn man in meiner Meinung nach etwas nicht sagen kann aufgrund dieser Studie, dann ist genau das. Also da ist eine Menge untersucht worden. Es hat nichts so richtig geklappt. Es sind sehr heterogene Gruppen. Und deswegen, weißt du, bevor ich dann das laut sage, dass das keine gute Studie ist, frage ich immer gerne mal dich. Und du hast ja auch das so empfunden, dass das eben kein Beweis dafür ist, dass Mund-Nasen-Schutz genauso gut ist wie FFP2 oder sogar besser.
Ja, ich sehe da zwei Aspekte drin. Den einen hast du ja schon angesprochen, die völlig heterogenen Gruppen. Also die Studie hat ja Mund-Nasen-Schutz versus FFP2 in verschiedenen Krankenhäusern verglichen, in unterschiedlichen Ländern, wo die Maßnahmen gegen Covid ja auch teilweise komplett unterschiedlich waren und man das dann gar nicht miteinander vergleichen kann. Aber das Zweite, was ich halt noch viel aufwendiger finde, ist, dass diese Studie überhaupt nicht ausreichend gepowert ist, um solche Effekte zu finden. Und das ist was ich eigentlich finde, das gehört doch zum Grundlagenwissen, dass man sich vorab mal überlegt, wie groß ist ein Effekt, den ich überhaupt finden kann mit einer bestimmten Stichprobengröße, beziehungsweise umgekehrt, wenn ich einen bestimmten Effekt vermute, wie viele muss ich dann untersuchen, damit ich diesen Effekt überhaupt mit hinreichender Sicherheit finden kann. Und das funktioniert ja überhaupt nicht in dieser Studie.
Genau, und das finde ich eben auch so lustig, dass sie ja am Anfang bestimmte Länder, die sie dann nachher noch mal so für 3 Monate eingeschlossen haben, am Anfang gar nicht geplant waren offensichtlich, ne? Weil das ist, sie haben ja dann so zum Schluss, als die haben sie auch geschrieben, es hat irgendwie alles nicht ausgereicht und dann haben sie mal schnell noch ein paar Länder eingeschlossen. Das finde ich putzig und wenn man es genauer liest, ist es auch noch total nett, weil in dem einen Land, ich glaube Ägypten war es, durfte man auch, zumindest in dem einen Land ist es so berichtet, durfte man, wenn man sich nicht wohlgefühlt hat mit dem Mund-Nasen-Schutz, weil man fand, dass es eine gefährliche Situation war, durfte man dann die FFP2-Maske aufsetzen. In dem Moment kannst du die Studie eigentlich, also wenn die Leute immer dann, wenn sie in die Nähe von einem Covid-Patienten gekommen sind, dann eine FFP2-Maske aufgesetzt haben, in dem Moment ist die Studie noch viel angreifbarer, als sie es eh schon ist, ne? Weil ich meine, das bringt es dann eben gar nicht. Und wie du eben auch so richtig gesagt hast, sehr unterschiedliche Länder mit komplett unterschiedlichen Maßnahmen. Das ist, also da sind Äpfel und Birnen wenigstens sind ja beides Obst, ne? Also das ist ja eher so wie, keine Ahnung, Äpfel mit Zucchini zu vergleichen oder noch schlimmer mit irgendwas, was mit Fleisch oder so. Also ganz arg. Aber ich weiß, du hast da auch noch zusätzlich eben statistische Bedenken, mal ganz abgesehen von dem Inhaltlichen, was ich schlimm finde. Aber was mich damit auch sehr umtreibt, ist, wir sind ja nicht gut vorbereitet auf die nächste Pandemie. Die Welt ist nicht gut vorbereitet. Eigentlich würden wir so eine Studie wirklich mal brauchen, aber eben gut gemacht.
Ja, was mir auffällt, dafür muss man nur den Abstract lesen und vor allem die Schlussfolgerung im Abstract, ist, dass das einfach völlig falsch interpretiert ist. Also da steht, among healthcare workers who provided routine care to patients with COVID-19, the overall estimates rule out a doubling in hazard of RT-PCR confirmed COVID-19 from medical masks when compared with HRs of RT-PCR confirmed COVID-19 for N95 respirators. So, und genau das sehe ich eben in der Studie nicht, weil, also zunächst mal würde man ja immer sagen, ja, dass man testet gegen die Hazard Ratio ist gleich oder die Hazard Ratio ist eben ungleich, und dass man dann sagt, okay, Hazard Ratio 1 ist die Nullhypothese und dann Hazard Ratio größer oder kleiner 1 ist dann die Alternativhypothese. Hier haben sie ja dann so anscheinend gesagt, Die Nullhypothese ist Hazard Ratio 2, aber so steht es eben überhaupt nicht da und das ist auch nicht getestet worden. Klar könnte man jetzt sagen, sie haben als Ergebnis in dieser Analyse, das steht unter den Results, eine Hazard Ratio gefunden von 1,14 mit einem Konfidenzintervall von 0,77 bis 1,69. So, da liegt die 2 jetzt nicht drin, wenn man mal annimmt, dass sie gegen die 2 getestet haben, aber ich erkenne überhaupt nicht, dass das eigentlich die Forschungsfrage war, also zu sagen, okay, wir haben keine Verdopplung. Und selbst wenn, dann könnte man immer noch sagen, na ja, aber wenn die echte Hazard Ratio bei 1,69 liegt, also mal angenommen, alles sonst in der Studie passt, dann ist es halt immer noch ein 70% höheres Risiko. Und das finde ich halt problematisch, dass man so eine Schlussfolgerung rauszieht, die weder in der Forschungsfrage drin steht, noch sauber getestet worden ist.
Ich finde es menschlich unverantwortlich, weil ich glaube eben genau nicht daran, dass der Mund-Nasen-Schutz genauso gut ist. Und ich glaube dann, das, was am Ende wirklich dabei rauskommen würde, ist, dass die Menschen, die so eine Studie in der Form veröffentlichen, und ich beschäftige mich ja auch mit dem sogenannten Spin in Studien, und ich meine, 57% der Studien haben ja einen Spin in dem, sozusagen in den Conclusions im Abstract, das ist ja auch mal wieder so, ne, ist eben nicht richtig, was da drin steht. Aber ich meine, du setzt ja Menschen dann einem höheren Risiko aus, wenn du an der Stelle so etwas schreibst und dir Menschen dann glauben, die von Statistik und von Studien eben wenig Ahnung haben. Das grenzt für mich schon so ein bisschen ans Unverantwortliche, oder?
Ja, ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir viel mehr darüber sprechen müssen, welche Verantwortung haben wir eigentlich, wenn wir mit Daten umgehen und wenn wir Studien kommunizieren. Und es geht nicht nur drum zu sagen, ja, ich möchte was Interessantes rausfinden und was explorieren und erforschen und vielleicht ist es manchmal auch einfach nur, ja, ich habe irgendwie coole Daten und möchte mal schauen, was da drin steckt, sondern es geht eben auch drum, was wird denn potenziell am Ende mit den Ergebnissen dieser Studie gemacht? Und ich sehe in letzter Zeit immer mehr Fälle, wo dann gerade auch politische Entscheidungen oder gar gesetzgeberische Entscheidungen am Ende getroffen werden mit Hilfe von irgendwelchen Studien, die dafür überhaupt nicht gemacht sind. Und die sind dann vielleicht in irgendwelchen hochrangigen medizinischen Journals veröffentlicht. Aber das heißt längst nicht, dass die Daten dafür Qualitätsanforderungen erfüllen, wie man sie für die Gesetzgebung brauchen würde oder auch in gerichtlichen Auseinandersetzungen beispielsweise. Also die Daten haben halt trotzdem nicht die gleiche Qualität wie jetzt Daten, die vielleicht vom Statistischen Bundesamt erhoben werden. Und das ist ja für jemand, der Laie ist, in diesen Themen überhaupt nicht klar. Und ich finde es deswegen halt auch echt gut, dass manche Journals inzwischen verlangen, dass Statistiker beteiligt sind an solchen Studien, weil das sonst gar nicht akzeptiert wird. Aber ich finde auch, dass also gerade diese Zunahme an Weiternutzung von Daten oder an Studien für völlig andere Zwecke, die birgt halt auch Risiken mit sich, nämlich dass aus diesen Ergebnissen Schlüsse gezogen werden, die überhaupt nicht gegeben sind, die man überhaupt nicht ziehen kann. Und da braucht es vielmehr auch interdisziplinäre Zusammenarbeit, beziehungsweise eigentlich müsste man das auch mal mit Editors von solchen Journals durchdiskutieren, sagen so, okay, müsstet ihr nicht eigentlich auch immer Warnhinweise geben, was kann man mit diesen Daten machen und was nicht? Also das unter diesem Stichwort Fit for Purpose. Ja, also Datenqualität ist immer nur gegeben unter dem bestimmten Zweck, für den Daten erhoben worden sind und Studien gemacht worden sind. Und deswegen halt kann die Datenqualität für bestimmte Zwecke super gut sein und für andere ist sie halt total schlecht. Und das muss man einfach berücksichtigen und auch in den verschiedenen Disziplinen klarer machen. Und das passiert meines Erachtens gar noch überhaupt nicht. Und ich glaube, gerade wenn wir solche Entwicklungen auch diskutieren in Deutschland, wie mit dem Dateninstitut, wo es ja darum geht, dass man Daten von vielen verschiedenen Quellen nutzbarer macht und zugänglicher macht für andere und es ja gerade auch für Gesundheitsdaten durchaus wichtig und sinnvoll ist, muss man viel, viel stärker darüber diskutieren. Was sind die Limitationen? Was kann ich aus Daten ableiten und was kann ich eben nicht aus Daten ableiten?
Und was kann ich aus welchen Daten ableiten? Weil einfach immer zu glauben, ich muss nur genug Daten haben, dann wird das schon. Das ist eben auch etwas. Und du musst dir die Qualität der Daten angucken. Du musst dir angucken, wofür sind sie eigentlich erstmal erhoben worden. Und das ist gerade in der Medizin relativ schwierig. Ich bin dabei, gerade einen Artikel zu publizieren, wo es eben auch darum geht, dass wir mit Abrechnungsdaten arbeiten. Und Abrechnungsdaten haben ja einen gewissen Grund. Sie sind halt für die Abrechnung gemacht und nicht für die Forschung. Du kannst schon Forschung damit machen, aber du musst die Limitationen dessen kennen, denn Abrechnungsdaten sind dafür erhoben, um mit der Krankenkasse den Krankenhausaufenthalt abzurechnen. Das heißt, wenn etwas nicht einen Preis triggert, also wenn es dafür egal ist, wird es halt nicht genau so erhoben, wie es sein sollte. Die Daten sind trotzdem cool, aber du musst sowas mit einberechnen. Und ich meine, natürlich kannst du ganz viel machen, aber du musst dir der Limitationen bewusst sein. Und das finde ich halt etwas, was wir viel mehr bedenken sollten. Und ich finde, das ist auch etwas, warum wir beide das machen, was wir hier gerade zusammen machen, um genau darüber aufzuklären. Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.